taktvoll und zeitlos. Der Hohenstaufen Festival Podcast mit Rahel Rilling und Carsten Kretschmann.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Taktvoll und
zeitlos
mit Rahel und
Carsten.
Herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns, euch wieder hier bei uns dabei zu haben.
Und heute haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, komisch, es geht um Johann Sebastian Bach. Und da könnte man jetzt sagen, es geht eigentlich um Kammermusik, Festival, Hohenstaufen, Kammermusik, Bach, Fragezeichen. Denken die meisten vielleicht an Matthäus Passion, an Orchesterwerke, Kammermusik, ja, gibt's auch, aber ich weiß noch ganz genau, Rahel, du hast mir erzählt, irgendwann war das Anfang 2024, dieses Jahr würde ich so wahnsinnig gern Bach beim Kammermusikfestival machen. Und ich habe gedacht, naja, Und dann hast du gesagt, ja, aber ich will das so unbedingt gern machen. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist es so. Und es war toll. Wie kamst du drauf?
Also ich finde Bach, wenn man nicht genug Bach spielt, dann kriege ich immer so Entzugserscheinungen geradezu. Also ich habe natürlich, ich kann das gar nicht so richtig objektiv beurteilen, weil ich ja mit Bach groß geworden bin. Also das ist ja der Ursprung meiner musikalischen Erziehung, sagen wir mal so. Das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Mein Vater Helmut Rilling, Bach-Spezialist, wurde ja auch immer als der Bach-Papst betitelt und sowas, hat als erster ja die ganze Gesamtwerk Bachs aufgenommen und hat die Musik in die ganze Welt getragen, das Oregon Bach Festival gegründet. Es gab Bach-Akademien auf der ganzen Welt, mit die Menschen in Südamerika, in Asien, Taiwan, Korea, Japan, in Russland, ich kann es gar nicht alle aufzählen, die Länder, aber überall ist er hingegangen und hat mit Leuten von dort, mit Ensembles von dort, Bach-Kantaten gespielt und auch Dirigierkurse gemacht und den Leuten die Musik wirklich näher gebracht. Und es hat auf uns als Kinder natürlich wahnsinnig abgefärbt. Wir haben auch im Orchester unseres Vaters gespielt und ja, meine Schwester an der Bratsche und ich mit Geige, und unsere Mutter hat im Chor gesungen, so haben wir auch ganze Tourneen gemacht. Und
aber es ist schon lustig jetzt, oder Rahel? Jetzt sagst du Orchester, Chor, Kantaten,
ja,
Kammermusik?
Das stimmt, ja. Also, wir haben auch Tourneen gemacht, eben mit Matthäus Passion, H-Moll-Messe und so weiter. Da denkt man natürlich Chor, Orchester. Aber es gab ja zwischendurch auch immer die Arien, wo man vielleicht als Geigengruppe oder so, das gab es natürlich als Geigengruppe mit einem Solisten oder zwei Solisten. Aber es gab auch mal eine Solo-Arie, wo eine Oboe das Continuo, was aus Cello, Kontrabass und Cembalo besteht, und ein Sänger. Also das ist ja auch Kammermusik.
Oder du als Konzertmeister.
Oder ich als Konzertmeisterin, eine Solo-Geigen-Arie.
Solistisch im Grunde, genau. Mhm.
Also da ist man ja oft auch nur zu viert gewesen. Ja.
Vielleicht kann man auch sagen, es ist vielfach immer noch so ein bisschen Missverständnis, dass man denkt, so Bach, jetzt kommt die Kirchenmusik und das Monumentale und Grandiose. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern Bach ist auch jemand, der richtig voll Energie steckt, bei dem es Drive gibt, bei dem es Tänzerisches ganz vieles zu entdecken gibt, gerade in seiner weltlichen Musik, und der ein Kammermusiker war durch und durch und eben nicht nur als Komponist, sondern auch selbst als Musiker Kammermusik gespielt hat. Und das ist, glaube ich, was wir dieses Jahr in Hohenstaufen neu entdecken konnten. Und
ja, also, und außerdem ist er natürlich der Ursprung von allem. Also der war ja so ein fortschrittlicher Mensch und Komponist zu seiner Zeit. Die Musik war, glaube ich, sehr, sehr schräg ganz oft damals, oder? Ich meine, das war ja, der ist 1685 geboren. Ich glaube, da gab es gar nicht so viele Komponisten, die schon so fortschrittlich überhaupt komponiert haben wie er. Und er hat einfach wirklich einen Meister darin, Emotionen auch auszudrücken. Also es gibt, glaube ich, niemand, der besser Trauer und Trost, aber auch Freude und ein Hüpfen vor Freude beschreiben kann.
Ja.
Das hüpfende Herz, ja. Und wirklich so tiefe menschliche ja, Emotionen ausdrücken kann.
Und darin ja im Grunde wirklich zeitlos ist. Also jemand, der auf der einen Seite total in der barocken Logik drinsteckt, der weiß, wie man Gefühle in der Barockzeit zum Ausdruck bringt und das wirklich auf die Spitze treibt, aber dadurch dann gleichzeitig etwas schafft, was bis heute nachwirkt und wo man die Zeit vergessen kann und sich unmittelbar berührt fühlt von dem, was man hört.
Da passiert eben auch gar nichts zufällig. Das hat immer einen absolut genialen Aufbau, wie so ein architektonisches Meisterwerk.
Ja, und was wir gehört haben und jetzt auch im Podcast hören werden heute, sind verschiedene Ausschnitte, unter anderem aus den brandenburgischen Konzerten. Das ist sicher was, wo der ein oder andere sagt, ja, kenne ich brandenburgische Konzerte. Und es ist trotzdem ganz interessant, wenn man guckt, was man alles nicht kennt und was man auch nicht kennen kann, weil man vieles gar nicht weiß. Das fängt ja schon beim Titel an. Also das ist zwar dem Markgrafen von Brandenburg gewidmet, dem Sohn des großen Kurfürsten, aber weshalb, wieso, warum, weiß man im Grunde genommen nicht. Und das Einzige, was man weiß, ist, dass diese Stücke nie in Berlin aufgeführt worden sind, einfach weil die Berliner Hofkapelle dafür zu schwach war. Die waren nicht gut genug besetzt. Und deswegen geht man davon aus, das Ganze ist in Köthen, nochmal hier, Lob der deutschen Provinz, in Köthen aufgeführt worden, wo Bach nämlich beschäftigt war. Da war sein Arbeitgeber, das war der Fürst Leopold von Anhalt-Köthen. Der konnte sich eine relativ gute Hofkapelle leisten und Bach war da der Hofkapellmeister. Und man geht davon aus, dass es im Grunde genommen Stücke sind aus unterschiedlichen Kontexten. Deswegen sind die auch alle unterschiedlich instrumentiert und dann zusammengestellt, 6 Stück davon. Und man meint, dass wahrscheinlich der Fürst das dem Markgrafen von Brandenburg geschenkt hat, sozusagen als Prestigeobjekt.
Heißen die brandenburgische Konzerte.
Deswegen heißen die brandenburgische Konzerte. Und was wir jetzt gleich, glaube ich, als erstes mal hören werden, das ist der dritte Satz aus dem 5. brandenburgischen. Das ist nun wirklich, finde ich, sehr kammermusikalisch, weil wir 3 Soloinstrumente haben, die miteinander im Dialog sind. Also einmal die Flöte, ganz prachtvoll, passt zum Hof, höfische Musik. Wir haben die Geige, da werden wir dich hören. Mhm. Flöte spielt
mein Schwiegervater, ja.
Genau, der großartige Flötist Andras Adoyan.
Genau, und er hat also jetzt dieses Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert und hat wirklich also phänomenal dieses 5. brandenburgische gespielt mit einer Leichtigkeit und einer Virtuosität. Ja, das muss man erst mal schaffen mit 80.
Und neben Violine und Flöte, das dritte Soloinstrument ist Cembalo mit Beni Araki, einer fantastischen Cembalistin. Ich denke, wir hören einfach mal rein und unterhalten uns gleich weiter. Thank you. der Wahnsinn.
Das ist einfach so eine tolle Musik. Es swingt so richtig. Es ist wirklich, also da spürt man schon den Jazz richtig.
Ja. Und kein Wunder, dass so viele Jazzmusiker sich haben inspirieren lassen. Immer wieder von Bach. Wow.
Ja. Das ist einfach sehr, sehr, sehr cool. Ja.
Und haben wir auch hier gehört, dass das Cembalo eben ganz prominent. Und das ist ja kein Zufall, weil ich glaube, Bach ist im Winter 1718/19 nach Berlin gefahren von Köthen und hat ein Ziel, er wollte ein Cembalo kaufen. Und ist da in die Werkstatt des damals berühmtesten Cembalo-Bauers in Preußen gegangen und ist da fündig geworden und hat ein super Instrument mit zwei Manualen an Land gezogen, nicht ganz preiswert.
Was sind denn Manuale eigentlich?
Das ist genau die Tastatur, auf der man spielt. Und das Besondere bei dem Cembalo, das Bach dort gefunden hat, ist, dass er zwei Tastaturen übereinander hatte, was dazu führt, dass man natürlich ganz andere Klangfarben nochmal erzielen kann. Es gibt ja anders als beim Cembalo, also anders als beim Klavier, gibt es beim Cembalo Register, die dafür sorgen, wie jeweils die Tastatur, das Manual klingt. Mhm. Und je größer das Cembalo ist, desto üppiger ist der Klang.
Und das kann dann also entweder so ein bisschen hämmeriger sein oder so ein bisschen, ich möchte nicht sagen schäppriger, aber so ein bisschen so, man hat es also manchmal ja böserweise, wurde das ja manchmal mit einer Nähmaschine verglichen, das weiß ich noch, bei meinen Eltern.
Der und sie silbrige
mir sagen,
Klang.
Hier kommt immer die Nähmaschine.
Ja, aber hier aber überhaupt nicht nervig, sondern Beni spielt das so wunderschön. Ja. Und für Bach war das total einschneidend, weil er, glaube ich, durch das Instrument nochmal so einen Push bekommen hat, mehr zu komponieren für Cembalo Solo, also auch sowas wie das wohltemperierte Klavier, kommt aus dieser Köthener Zeit heraus. Und dann gibt's die wundervollen 6 Sonaten für Geige und Klavier Cembalo. Oder Cembalo ehemals. Und ja, Dural, du hast die vor wenigen Jahren komplett eingespielt.
Ich habe die 2018 komplett aufgenommen, ja. Das sind auch einfach solche wunderbaren Stücke, das macht so Spaß. Ich habe es allerdings, weil ich ja auch nicht mit der Barockgeige spiele, sondern so gerne auf meiner modernen Geige, wie man sagt, spiele, habe ich das auch mit Klavier aufgenommen, mit Johannes Roloff zusammen.
Ja, das sind 6 wunderbare Stücke und wir haben ja eben schon gesagt, Bach ist ein zeitloser in gewisser Hinsicht und ein total moderner Komponist in seiner Zeit. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu diesem Zyklus aus den 6 Sonaten, weil Bach diese Sonaten auch immer mal wieder überarbeitet hat. Also es gibt verschiedene Versionen, die überliefert sind, verschiedene Manuskripte und man sieht, das ist wie ein Work in Progress. Das ist ein total innovativer Ansatz im Grunde.
Und jede Sonate steht natürlich in einer anderen Tonart und ich finde auch, jede Tonart hat bei Bach ja so eine große Bedeutung. Wie zum Beispiel die Sonate in die C-Moll-Sonate, die steht, kann ich jetzt sagen, die hat sowas, was ganz Nachdenkliches, Melancholisches. Und die C-Dur-Sonate, die dritte, die hat sowas ganz, ganz Festliches. Da sieht man die Kathedrale quasi schon vor sich. Also,
Und was wir jetzt gleich hören werden, ist was aus der F-Moll-Sonate, und zwar der langsame Satz.
Der langsame Satz aus der 5. Sonate. Und der ist besonders schön, finde ich. Durch seine gleichbleibende Rhythmik und harmonische Reibung kriegt es so einen ganz meditativen Charakter, der einen richtig in seinen Bann zieht.
Ja, das zieht einen so richtig rein.
Und ich finde, das ist so, dass das gerade mal wieder so ein typisches Stück ist, wo Trauer und Trost auf so positive Weise verdeutlicht werden oder man es verinnerlicht.
Hören wir mal rein.
Hören wir mal rein,
Thank you. Das ist jetzt Gänsehaut im Grunde. Das ist ein Stück, das ist im besten Sinne ein Stück, das einen packt oder das lässt einen einfach nicht mehr los.
Ja,
wunderbar.
Es gibt so Stücke bei Bach, zum Beispiel in der Matthäus-Passion, finde ich, ist es die Erbarme dich-Arie, die auch so, wo man eigentlich immer an der Stelle dann weinen muss, weil es irgendwie einen so mitnimmt. Ja, ich finde, das ist auch so ein Stück, was
wo es wirklich auch so um Grundfragen des Lebens, der menschlichen Existenz geht, nicht? Also was ist mit Traurigkeit? Wenn die anderen mir Böses wollen, was ist mit Neid? Was sind ja alles lauter Emotionen, die vorkommen bei Bach in den Passionen und die aber auch in der weltlichen Musik dann da sind. Genau, Enttäuschung, Resignation, all das, ne? Also sozusagen der Mensch in seiner Unbehaustheit bei Bach.
In seiner Unperfektheit.
Ja.
Dann findet man dann in dieser Musik dann irgendwie so einen Trost.
Ja.
Das ist ganz faszinierend. Das kann wirklich, glaube ich, eigentlich fast nur Bach.
Ja, und sag mal, wenn du das jetzt spielst, das ist eine tolle Aufnahme. Was passiert da technisch? Ich meine, wir hören das, was ankommt bei uns und wie das wirkt. Hm. Aber jetzt mal, wenn man es spielt, wenn man es gestaltet, worauf achtest du denn da?
Ja, also ich muss mir natürlich genau überlegen, wo ist es denn eigentlich mein Zielpunkt, wo möchte ich genau hin? Und dann werden die Töne, also das sind ja alles da als Doppelgriffe, das heißt, es werden zwei Töne gleichzeitig gespielt auf zwei Seiten und dann muss ich mir überlegen, wie lang sind die Töne eigentlich und an welcher Stelle sind sie wie lang, also wie erzeuge ich das denn, dass der Weg irgendwo hingeht, ja? An manchen Stellen sind sie kürzer und dann werden sie länger und irgendwo macht man den Ton dann wirklich ein bisschen breiter. Aber da es ja immer die gleichbleibenden Rhythmen sind, ist es gar nicht so einfach. Also man muss es sehr, sehr filigran machen. Und das Klavier, das spielt eben dazu diese schönen Harmonien, dass der Johannes auch ganz toll spielt, finde ich, weil er die so wie so Regentropfen spielt. Das ist irgendwie magisch. Aber ich glaube, man macht das dann auch so intuitiv.
Im Prinzip, wir hatten ja in unserer Pilotfolge 180 Beats per Minute, im Prinzip sind das hier auch Patterns, die da ablaufen im Cembalo, oder?
Absolut, ja.
Ja, Wahnsinn. Also jetzt sind wir gerade noch historisch betrachtet in Köthen mit Bach als Hofkapellmeister, aber da bleibt er ja nicht, sondern er geht nach Leipzig und daheim folgen wir ihm jetzt auch. Das nächste Stück, das wir hören, ist der langsame Satz aus dem Doppelkonzert. Was ist denn das Doppelkonzert, Rahel? Warum heißt denn das Doppel?
Das Doppelkonzert ist das berühmte Doppelkonzert für zwei Geigen. Das ist das Meisterwerk schlechthin. Ich glaube, das spielt jeder Geiger hat das, glaube ich, schon mal gespielt in seiner Laufbahn, ob er jetzt Laie ist oder Profi. Das macht einfach großen Spaß zu spielen. Da war es wieder, das Signal. Jetzt kommt wieder unsere Special-Frage. Jetzt an dich, Carsten. Ja, Carsten, was ist denn jetzt für dich das Besondere an dem Doppelkonzert?
Für mich ist das ein ganz überwältigend schönes Stück, weil ich denken muss an die Hochzeit mit der Sarah. Und das war total bewegend. Da hast du gespielt mit dem Gabriel zusammen. Und das sind die beiden, Rahel und Gabriel, die wir auch gleich in unserem Tonbeispiel hören werden. Und ihr habt da gespielt in der wunderschönen Kirche von Schinkel gebaut in Neuhardenberg. Das war 2014 im Juni, unvergesslich. Der Helmut dirigiert, ein Orchester aus lauter Freunden, zum Teil Profis, zum Teil auch nicht, aber vor allem ihr beide, Rahel und Gabriel, ihr habt da... Ja, all das, was in unserem Herzen drin ist und was man manchmal gar nicht mit Worten ausdrücken kann, das habt ihr da zum Klingen gebracht.
Thank you.
Ja, also bis heute denke ich da so sehr an den Juni 2014, aber eben auch hier total zeitlos. Also egal, wo unsere tollen Hörerinnen und Hörer sitzen und das gerade mitgehört haben, das ist einfach ein Stück, das geht unter die Haut und ja. Unvergesslich.
Ja, es ist einfach eine wunderschöne Melodie, die sich da aneinander reiht und ein Zwiegespräch, was was einfach extrem schön ist. Sie schöne Harmonien und ganz besondere Stimmung erzeugt. Ja.
Also wo Bach saß oder vielleicht besser stand, als das so zum ersten Mal zum Klingen gebracht wurde, das weiß man relativ genau. Das war wohl in Leipzig und zwar im Café. Da gab es so das berühmte Kaffeehaus Zimmermann, das Zimmermannsche Kaffeehaus, wo immer, ich glaube Freitagabends, denke ich, ein Collegium Musicum stattfand. Es waren also die Studenten, die Musik machten, Bach mit seinen Kindern, man traf sich dort, man rauchte damals auch noch, natürlich, Bach erst recht, man trank Kaffee und vielleicht auch nicht nur Kaffee und man machte Musik zusammen. Family and Friends, wenn man so will. Und man, das ist im Grunde Hohenstaufen, oder? Das Kaffeehaus in Leipzig ist Hohenstaufen.
Ja, ist so wie in Hohenstaufen, dass man sich, da trifft man sich auch. Und da wurde auch schon viel geraucht und viel Kaffee getrunken. Vielleicht auch schon das eine oder andere auch. Der gute Willi. Das ist eben was Tolles, wenn man ein richtiges Geschenk, wenn man die Möglichkeit bekommt, sich auf diese Weise auszutauschen. Und da entstehen dann einfach magische Momente und zeitlose Momente auch.
Und ein anderer magischer Moment ist vielleicht der, wenn wir jetzt gleich nochmal reinhören, in das dritte brandenburgische Konzert, in den ersten Satz. Bach ist ja jemand, der immer ganz stark von der Zahlensymbolik ausgeht. Also wenn man, glaube ich, Konzerte von eurem Vater besucht hat, hat man das sehr stark mitbekommen, wie Bach in Zahlen denkt. Also wie auch in einem guten Sinn Mathematik und Musik was miteinander zu tun haben können auf einer symbolischen Ebene. Und hier ist es jetzt das dritte brandenburgische Konzert. Und dann spielt die 3 eine Rolle. Ja, und zwar in vielerlei Hinsicht, nicht? Das beginnt bei den Instrumentalgruppen 3x3 plus Basso Continuo, das Hauptmotiv.
3 Geigen, 3 Bratschen, 3 Celli.
Genau. Sind dann zusammen, überraschenderweise 9.
Mhm. Jetzt 3 Dreiergruppen.
In der antiken Mythologie auch was mit 9, das sind die 9 Musen. Und das kann durchaus sein, dass Bach daran gedacht hat, dann hat man 9 Musen. Und es gibt Apoll, der die Musen regiert, der sie anführt. Das wäre dann der Fürst von Dessau-Köthen. Das ist was durchaus üblich war in der Zeit, ne? Dass man den Herrscher einfach apotheosehaft vergöttert hat. Dann hier also Apoll, 3x3 sind 9. Aber die 3 spielt noch viel mehr eine Rolle. Ich glaube auch das Hauptmotiv ist ja letztlich ein Dreiklang,
ja, es was sind da ja gemacht erst mal wird von das Bach. Kleine Motiv sind ja erstmal nur 3 Töne. Mhm. Das sind nur 3 Töne und dann kommen die werden nochmal aneinandergereiht. Die werden also sozusagen 3-mal wiederholt sich dieses Motiv. Schon ein bisschen verrückt.
Also es zeigt einfach, wie viel Ideen, wie viel Gedankenarbeit, wie viel Konstrukt da auch drin ist in dieser Musik, die auf der anderen Seite total fröhlich und also wie aus dem Stegreif heraus musiziert wirkt und bei Bach aber immer diesen Überbau oder vielleicht sogar besser Unterbau hat an Ideen, der da drin steckt. Hören wir mal rein. Mhm.
Thank you. Ja, schön, dass ihr bis hierher auch mitgehört habt. Wir weisen jetzt noch auf die nächste Folge hin. Da geht es weiter mit auch viel Familie und zwar mit meinem Urgroßvater Robert Kahn. Robert Kahn, der Komponist war und auch Pianist und unter anderem ein Schüler von Johannes Brahms.
Den hatten wir schon mal. Mhm. Ja, also wir freuen uns total drauf. Seid dabei, wenn es um Robert Kahn geht, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Bach, aber...
Es ist wert, ihn kennenzulernen. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Tschüss.
Tschüss. Thank you.